D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. 10 in doppeltem Sinne. 10 Jahre alt ist die Max-Weber-Stiftung in Bonn, zu der 10 Institute im Ausland gehören. Im Juli 2012 haben sich Forscher aus diesen Regionen getroffen, um über Max Weber in der Welt zu diskutieren. Einige Vorträge daraus haben wir für Sie zusammengestellt. 4 sind schon gesendet, 4 weitere folgen noch. Wie ist das universalgeschichtliche Werk Max Webers in der Welt angenommen worden? Welche Bedeutung hat es dort erlangt? Und wie wirkt das wiederum auf uns in Deutschland zurück? Einer der Redner, der darauf eine Antwort gegeben hat, war der Direktor des Orient-Institutes in Beirut, Stefan Leder. Leder ist auch Professor für Arabistik und Islamwissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle. In seiner Rede zielt er darauf ab, wie sich der Orient mit dem deutschen Klassiker der Sozialwissenschaften auseinandergesetzt hat, Webers Vergleiche zwischen den Kulturräumen des Abend- und Morgenlandes haben die Forscher jahrzehntelang und bis heute intensiv beschäftigt und staunen lassen. Professor Leder widmet sich diesem Thema in seinem Vortrag Max Weber und die arabische Welt.
Studien zur Max-Weber-Rezeption in der arabischen Welt gibt es nicht, meiner Kenntnis nach. Insofern ist das hier, was ich bieten kann, ein Anfang in doppelter Hinsicht. Ein bisher ausgelassenes Thema, dem ich mich nun mit kleinen Schritten genähert habe. Das Thema Max Weber in der arabischen Welt macht unumgänglich, auch das Thema Max Weber und die arabische Welt aufzunehmen. Also neben die Frage nach der Rezeption, die Frage nach der Geltung zu stellen. Damit ist eine Problematik angesprochen, die auch das Verhältnis zwischen den quellenorientierten Regionalwissenschaften und den systematischen Wissenschaften, zwischen, sagen wir es mal ganz pauschal, zwischen Philologie und Sozialwissenschaften betrifft. Dieses Verhältnis erschien in der Vergangenheit und erscheint mancherorts bis heute noch recht ausgeprägt konfliktreich, gerade im Bereich der Orientalistik und Nahostwissenschaften. Beide Wissenschaftsbereiche bildeten im akademischen Alltag und in der akademischen Lehre, organisiert in kleinen Einheiten, nicht selten verbindungsfreie Parallelgesellschaften oder verstrickten sich sogar im Wettstreit um Anerkennung und Ressourcen in eifernde Gegensätzlichkeit. Aber ein Gegensatz von apodiktischer Finalität existiert trotz dieser Konventionen natürlich nicht. Und wäre gerade im Zusammenhang von Max Webers Wirken eine ganz fehlgehende Konstruktion. Denn sein Denken ist ja vom zeitgenössischen Horizont der Orientalistik nicht zu trennen. Max Webers Denken hat zudem einen Kontext geschaffen, in dem sich ein neuer Ansatz der Islamwissenschaften, der aus dem Erbe der Orientalistik herausweist, zur Zeit der Weimarer Republik erst entfalten konnte. Georg Staudt hat diese Zusammenhänge in seiner Studie Islam und westlicher Rationalismus, der Beitrag des Orientalismus zur Entstehung der Soziologie im Einzelnen aufzuzeigen versucht. Trotzdem müssen die Differenzen benannt werden. Ich benenne sie hier, um Webers Werk auch in das Gegenlicht anderer Ansätze zu stellen. Dabei geht es zunächst um eine Differenz zwischen wissenschaftlichen Annäherungen und nicht um eine Differenz zwischen Außensicht und Innensicht, zwischen Fremd- und indigener Wahrnehmung. Der regionalwissenschaftliche Ansatz impliziert in seinem Quellenbezug unter anderem individuelle und kollektive Wahrnehmungen der Menschen in der Region in Geschichte und Gegenwart erfassen zu wollen. Das heißt, Überzeugungen und Konzepte, Institutionen, gesellschaftliche Praktiken, politische Verhältnisse aus den dort vorgefundenen Darstellungen zu verstehen und zu objektivieren. Dabei kann, das müssen die Regionalwissenschaftler zugeben, der Zugang zu den Einsichten, die sie erschließen und vermitteln wollen, auf der Strecke bleiben. Nämlich dann, wenn jede systematische Bemühung fehlt, die Einsichten und vorgefundenen Begriffe an eine verbreitete, möglicherweise universal gedachte Begrifflichkeit anzuschließen. So etwas geschieht immer wieder, ist wohl auch bedauerlich, entwertet die Forschung aber nicht. Denn es gilt ja, möglichst tief einzudringen in die Komplexität der außereuropäischen Verhältnisse, dabei das Repertoire der vorgefundenen Erklärungsansätze aufzunehmen und einzubringen in eine Hermeneutik, die sich bezieht auf eine präzise Kontextualisierung und durch die Verwendung systematischer Kategorien eine stets kritische Herangehensweise erfordert und fördert. Für Max Weber diente die Sicht auf orientalische Gesellschaften zweierlei: dem Verweis auf ein Vergleichs- und Kontrastfeld, der erlaubt, die Einzigartigkeit nicht im Sinne von Vorbildlichkeit, sondern im Sinne von Alleinstellung der Geschichte einiger Länder Europas ins Bild zu setzen, und dem Nachweis der Anwendbarkeit von analytischen Kategorien auf die Geschichte außerhalb Europas. Dieser zweite Gesichtspunkt aber wird weniger selbstreflektiv als apodiktisch entfaltet. Im Lichte der Forschungserträge der vergangenen 100 Jahre muss manche seiner Einschätzungen zur Geschichte der Region und des Islams geradezu zwangsläufig überholt erscheinen, wie zum Beispiel die Konzentration auf die recht fantastisch gezeichnete Frühzeit des Islam in Mekka, aus der sich eine ganze Reihe von Generalisierungen ergibt, die sich heute nicht mehr halten lassen. In der regional bezogenen Forschung nimmt Max Weber daher keine zentrale Position ein und wird, wie ich meine, etwas unter seinem Potenzial gehandelt. Die Fachliteratur zur Region konnte so zur Verbreitung des Wissens über Max Weber in der Region wenig beitragen. Man könnte sich somit das Fehlen einer disziplinären Transmission außerhalb der Soziologie vorstellen und dies beklagen. Doch kann man auch das Gegenlicht, das dort aufleuchtet, als Teil der Rezeption verstehen, und das möchte ich hier vorschlagen. Um einen Einblick in das Wirken von Max Webers Werk in der arabischen Welt zu geben, sollen hier deshalb drei miteinander verbundene Gesichtspunkte berücksichtigt werden: die Diffusion seines Werkes durch adäquate Übersetzungen, die Bedeutung seines Werks in der Wissenschaft vom Orient und in den Regionalwissenschaften, die Rezeption seiner Konzepte und Ansätze in der Region. Übersetzungen von Max Webers Werken in das Arabische sind selten, Übersetzungen aus dem Deutschen Raritäten. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ist ca. 1980 auf Arabisch erschienen. Der Übersetzer nennt seine Quelle nicht, man kann aber erschließen, dass er aus dem Englischen übersetzte. Webers nicht legitime Herrschaft, Typologie der Städte, erschien 1982 in einer zusammenfassenden, vereinfachenden und glättenden Darstellung auf Arabisch aus dem Deutschen übertragen. Im letzten Jahr dann erschien Wissenschaft als Beruf, Politik als Beruf, übersetzt aus Band 17 der Gesamtausgabe und als erster Band einer geplanten arabischen Übersetzung der Gesamtausgabe. Dieser Plan ist leider bereits Vergangenheit. Er ist Umstrukturierungen zum Opfer gefallen, welche die bislang von der Arabischen Liga getragene Organisation für Übersetzung in ein privat finanziertes Forschungsinstitut integriert haben, wo das gut gemachte Buch auch erschienen ist, weitere Arbeiten aber keine Unterstützung finden. Diese Übersetzung setzt Maßstäbe. Sie enthält alle Fußnoten der Originalausgabe, einen kommentierten Personennamenindex, ein arabisch-deutsches kommentiertes Glossarium, das die arabischen Übersetzungen einiger, vielleicht sogar der einfacheren Begriffe von Weber, zum Beispiel Entzauberung, Charisma, Rationalismus, Berufung und Beruf zum Beispiel, erklärt. Um der begrifflichen Systematisierung der Übersetzung philosophischer und soziologischer Texte eine Handreichung zu geben, wird zudem eine einfache und kurze Wortliste Deutsch, Französisch, Arabisch gegeben: Pfründe, Zunft, Apparat, Legitimität etc. Viel mehr Material dieser Art liegt bereits vor und wartet nun unglücklich und verwaist auf eine sachgemäße Verwendung. Diese auf den ersten Blick magere Ausbeute wird ergänzt und weit übertroffen von der Übersetzung und Rezeption europäischsprachiger Studien zu Max Weber. Allen voran der Sociologie de Max Weber von Julien Freund, die bereits 1968 erschienen ist, 1968, und 10 Jahre später in der arabischen Version weite Verbreitung fand. Fast ebenso bekannt ist die Studie von Brian Turner, Max Weber and Islam, A Critical Study, und eine ganze Reihe anderer, vor allem französischsprachiger Studien wäre hier noch zu nennen, wie zum Beispiel Catherine Colliot-Telaine, Max Weber et l'Histoire, Philippe Reynaud, Max Weber et les Dilemmes de la Raison Moderne. Und diese Liste ließe sich leicht noch um 5 weitere Titel ergänzen. Schließlich gibt es eine lange Reihe von Titeln, die sich mit der Geschichte der Soziologie unter Einschluss von Max Weber befassen. Um rasch die quantitativen Verhältnisse zu benennen, mir sind 10 Studien bekannt, meistens Aufsätze, die sich mit Max Weber nach 1980 befassen, und Arbeiten zur Soziologie, die Max Weber eigene Abschnitte widmen. Das sind ungefähr 15, 14, je nachdem, wie man zählt. Die einschlägige Bibliografie lässt sich auch lesen als eine Geschichte der Soziologie in arabischer Sprache. Eine Frage zunächst. Ist möglicherweise diese Problematik ganz unerheblich? Vielleicht ist es nicht von Bedeutung für Rezeptionsprozesse, ob Übersetzungen aus der Originalsprache gefertigt werden. Oder anders gefragt, sind Unterschiede aufzuspüren zwischen einer vermittelten und einer direkten Rezeption? Die Datenbasis ist wegen der geringen Zahl einschlägiger Übersetzungen zu klein, um signifikante Antworten zu erlauben. Doch zeichnet sich ein Trend ab, den ich hier am Beispiel der Auseinandersetzung mit Webers kontroversen Themen zum Zusammenhang zwischen religiöser Ethik und der modernen kapitalistischen Arbeitsdisziplin aufzeigen möchte. Dieses Beispiel kann hier nicht zu einer Fallstudie ausgestaltet werden, aber es kann doch rasch deutlich werden, dass eine produktive Auseinandersetzung mit Max Webers Werk ohne die Erfahrung seiner begrifflichen Innovation und damit auch der Transienz der bezeichneten Konzepte kaum möglich ist. Die Ethik des Protestantismus liegt, wie bereits erwähnt, seit Anfang der 80er Jahre übersetzt vor, wird aber naheliegend auch aus anderen Quellen aufgenommen oder die Konzepte. Sie wird kontrovers beurteilt, weil dem Islam eben jener konstitutive Zusammenhang zwischen religiöser Ethik und Rationalismus abgesprochen wird. Weber zielt in dieser Schrift aber nicht darauf ab, eine mechanistische Parallelität von religiöser Glaubenslehre und ökonomischem Verhalten zu konstruieren. Er will auch nicht nur auf die säkulare Auswirkung der religiösen Ethik hinaus und hat es nicht einzig darauf abgesehen, die islamische Kultur vom Rationalismus westlicher Prägung abzugrenzen. Für sich genommen griffe jeder dieser Gesichtspunkte zu kurz. Vielmehr möchte er zeigen, wie Georg Staudt gültig formuliert hat, dass dem Islam die dialektische Verbindung zwischen praktischer Weltschau und auf das Jenseits gerichteter Innenschau fehle. Der Puritanismus, der diese Leistung erbrachte, ist daher nicht als eine religiöse Bewegung mit säkularer Wirkung zu verstehen, sondern als Bestandteil der Entzauberung der Welt, eine Entzauberung, die sich in der vom Islam geprägten Welt nicht eingestellt habe. Unbeschadet dieser unterschwelligen Islamkritik wird Webers Gedankengang in den unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Zusammenhängen aufgegriffen. In einer 2010 erschienenen kritischen, gegenislamistischen, aber von einem Muslim geschriebenen Auseinandersetzung mit Konzept und Praxis islamischer Banken wird das deutlich. Hier geht es um das islamische Zinsverbot, das umgangen wird, um den Gläubigen erfolgreich scharia-konforme Geldanlagen zu verkaufen, mit viel Erfolg überall in der arabischen Welt. Hier wird mit Max Weber gegen die vermeintliche wirtschaftliche und rechtliche Rationalität dieser Anstalten argumentiert. Scharia, so der Autor, leiste gerade nicht die bei Weber als eine Grundlage für das Funktionieren eines modernen Bürgerkapitalismus dargestellte Rationalität des Rechtssystems. Die Scharia sei eine Rechtsfindungsmethode, die nicht einem Rechtssystem entstamme, sondern eher zufällig und nicht intendiert Kohärenz produzieren könne, und sei daher für die Entwicklung der Wirtschaft allgemein unvorteilhaft. Im Gegensatz zu diesem Standpunkt wird aus einer aufgeklärt islamischen Sicht, sozusagen im Gegenlicht, in einem mehr darstellenden als analytischen Beitrag die Bedeutung begrüßt, die Max Weber der religiösen Ethik bei der Ausbildung von innerweltlicher Askese, Arbeitsdisziplin und Rationalismus einräumte. Dies wird in dieser Studie als ein Potenzial der Religion dargestellt. Die an ein Publikum in Oman gerichtete kleine Studie von 2010 wendet sich an Adressaten, die als Ibaditen einer alten charidjitischen dogmatischen Richtung des Islam angehören und die als Calvinisten des Islam gelten können. Für den Autor ist offenbar fraglos, dass der von Weber postulierte Zusammenhang auch im Islam Gültigkeit beanspruchen kann. Da Weber dies gerade in Abrede stellt, wird diesem etwas grobschlächtig eine chauvinistische und rassistische Einstellung unterstellt. Dies wirkt daher unbegründet recht aus der Luft gegriffen. Der Vorwurf ist aber nicht gänzlich unbegründet. Die deutsche und europäische Orientalistik, von der Weber seine Kenntnisse bezog, Nöldecke, Wellhausen, Snoke-Hogronje und andere, waren ja in der Vorstellung befangen, aus ihrer Kenntnis der orientalischen Kulturen Stereotypen von Despotie, Rechtswillkür und mangelnder Rationalität zu konstruieren, die in eine hierarchische Ordnung menschlicher Rassen eingehen sollte. Karl Heinrich Becker, 1876 bis 1933, Orientalist, Professor für Kultur und Geschichte des Vorderen Orients in Hamburg, Begründer der Islamwissenschaft in Deutschland, dieser verhängnisvoll betitelten Disziplin, und preußischer Kultusminister, ist bereits von Brian Turner als ein wichtiger Impulsgeber für Max Weber erkannt worden. Becker setzte doch gleichzeitig in seinen Islamstudien den religionssoziologischen Ansatz Webers fort in der Betrachtung des Islam als Weltanschauung, die im Verbund mit der Dominanz des Staates mit seinem Obereigentumsrecht die Rationalisierung des Rechts und kooperative Organisation im Bereich des Islams verhindert habe. Ein Echo dieses Ansatzes, der fortführt von der religiösen Ethik und stärker die Entwicklung von Institutionen in den Blick nimmt, finden wir in einer kritischen Auseinandersetzung mit Webers religionssoziologischen Überlegungen, die methodisch auf der Grundlage der Lektüre des Originaltextes steht. Redwan Assayed, muslimischer Religionsgelehrter, in Deutschland ausgebildeter Islamwissenschaftler, Publizist und im Hauptberuf Politiker, sucht in seiner Studie zu Webers Schrift, veröffentlicht 1994 unter dem Titel »Die Macht der Ideologie und ihre Beziehung zur Wirtschaft«, dessen These zur Einzigartigkeit der protestantischen Ethik und ihrer Wirkung zu entkräften. Aber das ist nicht in Al-Ijtihad erschienen, sondern in einer älteren Zeitschrift. Er tut das, indem er die Spur der von Weber gesetzten Begriffe in der islamischen Tradition nachverfolgt. Dabei entfaltet er die Lehre von der Erwerbsethik. Ich spare mir jetzt die arabischen Begriffe, oder wollen Sie die gerne? Die in einem Traditionsstrang der islamischen Ethik ausgebildet wurde und dann im Anschluss oder im Verlauf der Zeit zu einem ethischen Regelwerk wurde. Insbesondere der im Bereich der introspektiven Theologie eingeführte Begriff des Verdiensterwerbs, Ihtisab, erscheint als ein vielversprechendes Äquivalent, weil die Erwerbstätigkeit hier weltliche Interessen und eine religiöse jenseitige Orientierung verbinde. Auch wenn die soziologische Verortung dieser Lehre als gesellschaftliche Praxis nicht zur Sprache kommt und damit der Webersche Anstoß nicht wirklich ausgeführt wird, ist die Zielrichtung des Arguments doch klar. So eindeutig, wie es bei Weber erscheint, können wir nicht von der Einzigartigkeit der puritanischen Ethik sprechen. Ähnliche Nachweise sind gegen Weber ja auch schon in anderen Bereichen ins Feld geführt worden. Hier aber erscheint eine von Weber inspirierte Fährte zum ersten Mal in der Perspektive des islamischen Denkens und der islamischen Geschichte. Es geht ja auch nicht darum, ob Webers Sichtweise übernommen oder abgelehnt wird, modifiziert oder entkräftet werden kann, sondern darum, dass die Auseinandersetzung mit ihm Neuansätze in der kulturwissenschaftlichen Forschung auch in der arabischen Welt leisten kann. Mir erscheint plausibel, dass dieser Anstoß umso nachhaltiger erfolgt, je stärker eine Naherfahrung des originalen Textes möglich ist, welche den Zusammenhang von Webers Ansätzen und Ideen durchschaubar und eben auch hinterfragbar macht. Im eben erwähnten Beispiel entwickelt dieser Anstoß eine Eigendynamik, der sich aus den notwendigerweise ganz natürlich differenten kontextuellen Bezüge des verwendeten Begriffs ergibt. Denn Verdiensterwerb, Ihtisab, überschneidet sich mit der vom sunnitischen Mehrheitsbekenntnis getragenen Vorstellung von der Beschränkung von Macht und materiellem Verdienst auf das Notwendige. Dieser Begriff, der eine reiche Geschichte hat und auf den Begründer der islamischen Staatsrechtslehre zurückgeht, im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, ist übrigens während der Aufstände in Ägypten im letzten Jahr als politisches Motto, abgewandelt als politisches Motto, wieder erschienen. Kifaya. Die komplexe Wechselbeziehung zwischen dieser ethischen Norm und der Einschränkung politischer Macht durch die Gesellschaft, hier vertreten durch die in sich problematische Kaste der religiösen Autoritäten, fand vor der Zeit der modernen Politisierung des Islam Ausdruck in einer skeptischen Abkehr von Rechtlichkeit, der Rechtlichkeit von Besitz und Macht. Aus dieser Dialektik entfaltet sich eine Geschichte, wie unser Autor vorschlägt, die die Ausbildung von Institutionen als eigenständige, ihrer rechtlichen Verfassung verpflichtete Einrichtungen nicht begünstigte und dadurch, dass die politische Macht und ihr Zugriff auf gesellschaftliche Ressourcen sich außerhalb von Recht und Ethik etablieren mussten, despotische Strukturen förderte. Hier ist eine Problematik benannt, deren Diskussion zu weit und vielleicht auch nicht weit genug führen würde. Die historische Regionalwissenschaft hat mittlerweile, weit ab von Max Weber, vielfach das Wirken von Korporationen in den Gesellschaften der Region nachgewiesen, die Rationalität von Bereichen des islamischen Rechts dargestellt, sich insbesondere mit dessen verfahrensrechtlicher Kohärenz bzw. Inkohärenz auseinandergesetzt und die Mechanismen parochialer Herrschaft dargestellt, sowie die Komplexität staatlicher Strukturen zu durchschauen gelernt. Der Idealtypus der sultanischen Herrschaft als Kontrast zu dem Staatsverständnis westlicher Prägung lässt sich so jedenfalls nicht aufrechterhalten. Und die theoretischen Diskurse, die diese Art von Politikeinrichtung des Sultanats begleiteten, sind bisher noch gar nicht richtig in den Blick genommen. Die Max-Weber-Rezeption, von der hier nur ganz wenige Beispiele herausgegriffen wurden, ist überwiegend punktuell und im Übrigen sehr schwer zu fassen, da weit über die Region in schwer zugänglichen Publikationen im wahrsten Sinne des Wortes verstreut. So mag im Verborgenen noch anderes, vielleicht sogar Interessanteres als das hier vorgestellte, existieren. Produktive Debatten aber, das zeigt auch die folgenlos gebliebene, weil glättende Nacherzählung von Webers Schrift zur islamischen Stadt, entzünden sich eben erst auf der Grundlage einer dichten Auseinandersetzung mit Webers Gedankengut und Begrifflichkeit. Die Resonanz von Webers verstehender Soziologie und Kulturwissenschaft in der arabischen Welt, die von politisch-liberalen und von Autoren, die der islamischen Tradition nahestehen und in ihr verwurzelt werden, von beiden Seiten also getragen wird, macht zurzeit gar nicht den Eindruck, als ob sie abklänge. Im Gegenteil, man kann auf die Zukunft gespannt sein. Vielen Dank.
Der Hörsaal übertrug soeben Max Weber und die arabische Welt, einen Vortrag von Professor Stefan Leder, Direktor des Orient-Institutes Beirut.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Wir setzen unsere Weber-Rezeption nun fort mit Der Soziologe und der Krieg. Max Weber 1914 bis 1920. Autor ist Hinnerk Bruns, emeritierter Professor des Centre de Recherche Historique in Paris. Bruns beleuchtet in seinem Vortrag, wie nahezu euphorisch Weber den Ersten Weltkrieg betrachtete. Gleichwohl kamen ihm im Laufe der Geschehnisse auch andere Gedanken.
Max Weber in der Welt, Max Weber im Weltkrieg, das klingt sehr ähnlich, aber das sind unterschiedliche Themen. Die Idee, den Weltkrieg hier ins Spiel zu bringen, kam nicht von mir, sondern von den Veranstaltern. Und ich habe mir dann den Kopf zu zerbrochen, was damit gemeint sei und wie ich Krieg und Paris und die Rezeption Webers und die Prägung seines Werkes durch die Auslandsaufenthalte, wie ich das alles unter einen Hut bringen sollte. Ich habe dann das Thema etwas eingeschränkt, das mir vorgeschlagen wurde, habe den Soziologen in Anführungsstrichen hinzugefügt, um auch klarzustellen, dass ich die politische Dimension, militärische Dimension so weit wie möglich beiseite lasse. Nun, die sehr intensive französische Weber-Rezeption der letzten 20, 30 Jahre hat sich kaum für Weber und den Krieg interessiert. Der Weber der Kriegsjahre hat besser zugänglich durch die Besetzung der politischen Schriften, wird im Hingriff auf die Bürokratieproblematik gelesen und auf die Parlamentsreform, die Verfassungsreformpläne. Und die Weber-Rezeption und seine intellektuellen Beziehungen zu Frankreich werden vor allem diesseits und jenseits des Rheins gelesen als eine Nichtbeziehung zu Emil Durkheim, was keineswegs der Wirklichkeit entspricht. Seine Reisen nach Frankreich in der Vorkriegszeit sind genauso wenig ein Thema für die Weber-Forschung in Frankreich wie sein Aufenthalt in Paris und Versailles als Sachverständiger bei der deutschen Delegation bei den Friedensverhandlungen. Seine Straßburger Zeit 1883, 84 und 85 würde Weber natürlich nicht als einen Aufenthalt in Frankreich bezeichnet haben. Das Elsass ist für ihn noch gegen Kriegsende ein kerndeutsches Land, auch wenn er zugibt, dass es dem alten Regime in 50 Jahren nicht gelang, es, dieses kerndeutsche Land, uns innerlich zu gewinnen. In einem Brief an Naumann 1917 schreibt er, jeder weiß hier von 1870 und vorher, welche Bedrohung der französische Besitz des Elsass bedeutet hat. Robert Michels erteilt er im Juni 1915 einen schulmeisterlichen Verweis. Solchen Kitsch aus der politischen Kinderstube wie ein Plebiszit in Elsass-Lothringen behielten sie meines Erachtens besser für sich. Der Wahlitaliener wird belehrt, ein unbeeinflusstes Plebiszit in Rom würde die päpstliche Herrschaft, ein uneinbeflusstes Plebiszit in Sizilien die Verjagung der Piemontesen ergeben. Zwei Jahre später hat Weber immerhin die Einführung des gleichen Wahlrechts als Voraussetzung für den von ihm erwünschten Anschluss des Elsass an Preußen betrachtet und hinzugefügt, man lasse doch den elsässischen Landtag aus der Zahl der deutschen Prinzen den Statthalter auf Lebenszeit wählen. Der Vorteil sei, dass die Militärverhältnisse bleiben, wie sie sind. Doch zurück zu Webers friedlichen Reisen nach Frankreich. Seine langen Aufenthalte in Korsika im November 1900 bis März 1901 und in Südfrankreich 1908 und 1912 haben nicht sein Werk geprägt, sondern waren eine Konsequenz seines Werkes, genauer gesagt seiner Arbeitswut und seines Arbeitsrhythmus und deren physisch-psychischen Auswirkungen. Im Winter 1907, 1908 hielt er sich zunächst mit Schlafmitteln über Wasser und hat dann nach Abschluss auf das Sechsfache des zugebilligten Umfangs angeschwollenen Manuskripts der Agrarverhältnisse im Altertum, dem ersten großen Schritt von der protestantischen Ethik zu einer universalhistorischen Analyse der Entstehungsbedingungen der modernen Wirtschaft, eine wochenlange Erholungszeit an der Riviera eingelegt. Anders stand es mit Webers Paris-Reise im Sommer 1911. Hier fand er in der Bibliothek Nationale viele Anregungen für seine Studien zur Musik. Paul Honigsheim hatte ihm dafür einen musikalischen Reiseführer ausgearbeitet. Im Rückblick notiert Marianne Weber, hohe moderne Kunst fanden sie, Max und Marianne, doch auch in Paris nur in den Werken Richard Wagners und anderer deutscher Meister geboten. Erholungsreisen ins Nachbarland, verbunden mit Bibliotheksbesuchen und Theater- und Oberabenden. Keine Entdeckungsreise jedoch wie die amerikanische, die Lawrence Scarfe gerade vorgeführt hat. Dafür war Frankreich zu nah und schließlich hatte man hugenottische Vorfahren. Helene Weber, die Mutter, verknüpft diese Vergangenheit mit der Gegenwart. Was mich immer so freut, auch in Gedanken an unsere Eltern, auch den Vater, dem doch trotz des Hasses gegen den Erbfeind die Gerechtigkeit auch anderen Völkern gegenüber Bedürfnis war, ist, dass allen meinen Jungen diese politische Objektivität wie angeboren ist. Mommsens nennen es mein französisches Erbteil. Und ich fühle auch dieses Bruchteil aus der Vergangenheit oft in mir im Blute. Und es ist etwas ganz geheimnisvoll Eigenartiges. Verträgt sich aber trotzdem mit vollem Eintreten für das geliebte Vaterland, wo man sich wieder als eines Lützowers Tochter fühlt. Das schrieb sie mitten im Krieg, Ende Dezember 1916. Und damit komme ich zur Sache. Am Tag der Mobilmachung, am 2. August, meldete sich der Leutnant der Reserve Max Weber freiwillig zum Dienst. Er wird mit der Einrichtung von Reservelazaretten in Heidelberg betraut. Das kennen Sie. Der erste erhaltene Brief seit Kriegsausbruch ist an Karl Oldenberg adressiert. Er schreibt, ich habe 13 Stunden Dienst im Lazarett. Vielleicht komme ich doch noch in eine Festung oder so etwas. Marschieren kann ich ja leider nicht und bin daher nicht an der Front zu gebrauchen, was einem doch sehr hart ankommt. Denn einerlei, was der Erfolg ist, dieser Krieg ist groß und wunderbar. Von den zahlreichen Briefen, in denen der große und wunderbare Krieg in gleichlautenden Tönen gepriesen wird, zitiere ich nur einen weiteren vom Oktober 1914 an Tönnies. Dieser Krieg ist doch bei aller Scheußlichkeit doch groß und wunderbar. Es lohnt sich, ihn zu erleben. Noch mehr werde es sich lohnen, dabei zu sein. Aber leider kann man mich im Feld nicht gebrauchen, wie es gewesen wäre, wenn er rechtzeitig vor 25 Jahren geführt worden wäre. Wie soll man sich einen Frieden denken? Und wann? Die Hunderttausende bluten für die entsetzliche Unfähigkeit unserer Diplomatie. Das ist leider nicht zu leugnen. Und daher hoffe ich selbst im Fall eines endgültigen guten Ausgangs nicht auf einen wirklich dauernden Friedenserfolg für uns. Wäre alles so gut wie, überraschenderweise, die Armeeleitung, ja dann stünde es anders. Ein analoger Ton prägt die Beileidsbriefe an Verwandte oder Kollegen, die einen Sohn oder Ehemann verloren haben. Da ist die Rede von der Schönheit des Opfertodes für das Vaterland. Und wirklich, dieser Krieg verlangt in seiner Größe und ernsten Majestät unglaubliche Opfer. Der Tod für das Vaterland ist der einzige, bei dem der Mensch sicher ist, für ein irdisches Gut zu sterben, welches dessen wert ist. Im November 1915 und noch im April 1916 sagt er von sich selbst, ich habe von allen Söhnen meiner Mutter die stärksten angeborenen kriegerischen Instinkte. Und darum hasse ich diesen Krieg, der 20 Jahre früher hätte kommen und mich zu Pferde finden sollen. Diese Sehnsucht nach kriegerischer Betätigkeit wird in späteren Kriegsjahren abgelöst von Gefühlsausbrüchen über das Grauen des Krieges. So im Juni 1917 sehen wir doch nun erst ein Ende dieses sinnlos gewordenen Krieges. Es ist schauerlich und gespenstisch, wenn der Krieg zum Alltag wird, draußen und drinnen. Dabei bleibt dann doch die Hoffnung auf den Krieg noch Ende 1917, dass der Krieg nun doch gewonnen wird, ist doch eine fabelhafte Sache. Soweit und so kurz zu den persönlichen Reaktionen Webers. War die Begeisterung, mit der er den Krieg begrüßte, nur Ausdruck eines Intellektuellen, der sich als Mann der Tat sah und träumte, zu Pferde mit dem Säbel in der Hand eine Attacke gegen den Feind zu reiten? Eine rein emotionelle Reaktion? Wie verhält sich das zu Webers Ideal der Wirklichkeitswissenschaft, zu seiner ständigen Forderung nach klaren Begriffen und zu seiner sonst so kompromisslos nüchternen Zeitanalyse? Weber teilte die Kriegsbegeisterung der Mehrheit der deutschen Akademiker, unterscheidet sich von ihr durch die Skepsis über den Ausgang. Und er gehört auch nicht zu den Unterzeichnern des berüchtigten Manifests 93. Auch war er gegen den Abbruch der Beziehungen zu ausländischen Kollegen. Er schreibt 1915, internationale wissenschaftliche Beziehungen werden für mich durch den Krieg nicht berührt. Fügt aber gleich hinzu, mit Burschen wie Ramsey und Elliot und anderen, die mein Volk beschimpfen, teile ich natürlich mein Zimmer nicht wieder. Der Chemiker, englische Chemiker Sir William Ramsay hatte gefordert, deutsche Wissenschaftler von der Zusammenarbeit auszuschließen. Und Charles William Elliot, ehemaliger Präsident der Harvard-Universität, hatte gegen das deutsche Vorgehen in Belgien protestiert. Wo ein unmittelbarer und Weber von der Sinnhaftigkeit des Krieges überzeugter Augenzeuge wie Harry Graf Kessler von einem Hunnenzug, einem nie dagewesen wahrhaft dämonischen Bild der Zerstörung und der Aufhebung aller Rechtsbegriffe sprach, da folgte Weber kritiklos der Sprachregelung der Heeresführung und dies nicht nur zu Beginn des Krieges. Kritik an Deutschland konnte Weber auch von einem engen Kollegen wie Robert Michels nicht ertragen, dem er aufgrund seiner nationalen Zwischenexistenz einen generellen Maulkorb in allen Kriegsfragen auferlegen wollte. Man sollte sich auch fragen, welche Bedeutung internationale wissenschaftliche Beziehungen für Weber hatten. Ein Blick in seine Korrespondenz der Jahre 1906 bis 1920 zeigt, dass es nur ganz wenige Briefe an ausländische Gelehrte gibt. Für die gesamte Periode nimmt man die Schweiz und Österreich aus, weniger als 10. Man weiß natürlich nicht, wie viel verloren ist, aber das ist doch erstaunlich. Gerade wenn man an die Dichte der Korrespondenz in dieser Zeit denkt, nicht nur in der Geschichtswissenschaft, besonders der Altertumswissenschaft, sondern auch in der Nationalökonomie. Und Weber war ja ein Sohn der historischen Schule. Und wie hoch hier die Wissenschaftsbeziehungen eingeschätzt wurden, zeigt die kaum bekannte Tatsache, dass Gustav Schmoller mit dieser Begründung den Verein für Sozialpolitik für den Friedensnobelpreis 1917 vorgeschlagen hat. Nur als Fußnote dazu, zu dem Kapitel Akademiker im Krieg, unter den Vorschlägen für den Friedensnobelpreis 1917 war Wilhelm II. Gleich zweimal auch von Akademikern vorgeschlagen. Doch zurück zu Weber. Schon im Herbst 1914 erschien in dem Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik eine von seinem Redaktionskollegen Lederer verfasste Soziologie des Weltkriegs, die das Phänomen des Krieges mit Hilfe der Begriffe von Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, zu fassen suchte. Das Archiv veröffentlichte eine Reihe von Kriegsheften, vor allem zu wirtschaftlichen Problemen. Es ist jedoch mehr als zweifelhaft, ob Weber sich intensiv damals für die Programmgestaltung der Zeitschrift interessiert hatte. Als es um die Veröffentlichung 1914 eines von Sombart beanstandeten Aufsatz von Bernstein ging, über die internationale Arbeitsklasse und den europäischen Krieg, schrieb Weber an Edgar Jaffe: Ich bin durch den Dienst derart in Anspruch genommen, dass ich nun allenfalls Zeitung lese und wirklich nicht daran denken kann, auch kaum das Bedürfnis fühle, zu dem Kriege Stellung zu nehmen. Worum handelt es sich denn? Ich habe Bernstein nicht gelesen, kann also ohne Kenntnis davon weder so noch so mich erklären oder auch nicht erklären. Für eine Arbeit Lederers vergleichbare Soziologie des Krieges oder des Heeres gibt es bei Weber bekanntlich nicht. Ob dies ein Effekt der von Joas und Knöbel konstatierten Kriegsverdrängung in der Sozialtheorie ist, wird noch zu fragen sein. Gleichwohl wird der Krieg zum Thema in Webers Soziologie. Im April 1916 schlägt er dem Verlag Siebeck vor, einen zusätzlichen Abschnitt über Wirtschaft und Krieg in den Grundriss der Sozialökonomik aufzunehmen. Die Frage der Planwirtschaft in der Form der Kriegswirtschaft und dann der sozialistischen Wirtschaft geht dann auch ein in die entsprechenden Teile von Wirtschaft und Gesellschaft. Was aber findet sich in Webers Soziologie über den Krieg als ein Fait social total im Sinne von Mauss? Oder bescheidener, inwieweit verändert und in welche Richtung lenkt die Realität des Krieges Webers Analysen der Gesellschaft oder auch seine Wissenschaft vom Menschen im Sinne der These von Hennis? Oder sollte man sich mit Radkaus Interpretation zufrieden geben, wonach Weber in den Kriegsjahren in wohliger Wellflucht das Vergnügen bei Chinesern und Indern suchte? In Webers historischer Soziologie ist der Krieg omnipräsent. Der Krieg selbst war für ihn eine Art Naturereignis der Staatengeschichte, eine Form des unvermeidlichen ewigen Ringens der Nationen. Er wird erzeugt von der Struktur der Gesellschaft selbst. In den soziologischen Grundbegriffen heißt es, Politik ist Kampf. Der Begriff Kampf wird jedoch nicht mit Krieg assoziiert, sondern mit Auslese als Existenzkampf. Und von diesem Begriff geht Weber dann über zur wirtschaftlichen Konkurrenz, die mit friedlichen, in Anführungsstrichen, Kampfmitteln geführt wird. Der Krieg ist, wie er 1916 formuliert, nicht mehr als eine andere, jedoch weniger erbarmungslose, sehr viel weniger opferfordernde und gleichzeitig weniger sinnlose Form des Kampfes des Menschen mit dem Menschen als der, ich zitiere, ökonomische Kampf ums Dasein, den die bürgerliche Phraseologie als friedliche Kulturarbeit bezeichnet. Webers Auffassung vom Krieg unterscheidet sich jedoch durchaus von der Mehrheit seiner akademischen Kollegen und Kriegsenthusiasten. Ich wollte hier einschieben einen Vergleich mit Max Scheler, mit seinem Buch Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg. Ich gebe Ihnen nur die Antwort von Weber auf Scheler, den Rest sparen wir uns. Weber sagt in der Kriegsrede, eine Rede an der Schwelle des dritten Kriegsjahres, wenn man sagt, wie Scheler, der Staat sei das höchste und letzte in der Welt, so ist dies vollständig richtig, wenn es richtig verstanden wird. Der Staat ist die höchste Machtorganisation auf Erden. Er hat Gewalt über Leben und Tod, nicht nur der Verbrecher, sondern auch seiner Soldaten. Der Gegensatz und der Irrtum aber war, dass man nur vom Staat, nicht von der Nation redete. Und dann wird die Nation thematisiert, auch in Wirtschaft und Gesellschaft, also in den entsprechenden Passagen. Und Sie kennen diese Passagen, worüber das Gemeinschaftshandeln redet und sagt, das ist der Ernst des Todes, der der politischen Gemeinschaft ihr spezifisches Pathos verleiht. Ich zitiere, er stiftet auch ihre dauernden Gefühlsgrundlagen, gemeinsame politische Schicksale, das heißt in erster Linie gemeinsame politische Kämpfe auf Leben und Tod, knüpfen Erinnerungsgemeinschaften, welche oft stärker wirken als Bande der Kultur, Sprache oder Abstammungsgemeinschaften. Sie sind es, welche dem Nationalitätsbewusstsein erst die letzte entscheidende Note geben. Aber Weber geht noch einen Schritt weiter. Die Frage nach dem Sinn des Todes im Krieg wird Gegenstand soziologischer Reflexion und rhetorischer Manipulation. Frage man nach dem Risiko einer Niederlage und einer gewaltsamen Machtumstellung zugunsten der Besitzlosen, so hänge die Antwort von der Klassenlage ab. Was die Massen angehe, so sei in ihrer subjektiven Vorstellung das Risiko kaum konkret, außer im Extremfall der Verlust des Lebens selbst. Der Tod lasse sich jedoch in der subjektiven Vorstellung der Massen durch emotionale Beeinflussung leicht auf Null reduzieren. Und das Pathos dieser emotionalen Beeinflussung beruhe auf dem Prestigeempfinden der politischen Macht. Das nackte Prestige der Macht wandelt sich ab in die Idee der Nation. Weber macht sich hier zum Theoretiker seiner eigenen öffentlichen Rhetorik und man kann problemlos von der Lektüre dieses Teils von Wirtschaft und Gesellschaft überwechseln zu der seiner Privatbriefe, seiner Kriegsreden und wieder zurück zu seiner Soziologie. Ich zitiere noch einmal aus seiner Rede an der Schwelle des dritten Kriegsjahres. Ja, wofür sterben heute unsere Leute im Feld? Geistreiche Personen haben sich zusammengetan und die Ideen von 1914 erfunden. Aber niemand weiß, welches der Inhalt dieser Ideen war. Was würden unsere Leute im Feld draußen sagen, wenn man ihnen sagen würde, ihr lasst euch draußen totschießen und die daheim erfinden Ideen? Entscheidend werden die Ideen von 1917 sein, wenn der Friede kommt. Jetzt gilt das Recht des Schwertes. Dann aber heißt es, wofür führen wir den Krieg? Die Antwort, unsere Existenz als Macht ist der Grund dieses Krieges. Er ist ein heiliger Volkskrieg um die ganze Existenz. In seinen ökonomischen Studien einerseits, zumal in den Passagen über Planwirtschaft, in den religionssoziologischen Schriften andererseits, beschäftigt sich Weber eingehender mit der Frage der Auswirkungen des Weltkriegs auf die moderne Gesellschaft. In der Zwischenbetrachtung führt er aus, dass die Politik in Gestalt des Krieges im Gegensatz zur Wirtschaft in eine direkte Konkurrenz zur religiösen Ethik treten könnte. Ich kürze das ab. Sie kennen diese Passagen, wo er sagt, dass die Gemeinschaft des im Felde stehenden Heeres fühlt sich heute wie in den Zeiten der Gefolgschaft als eine Gemeinschaft bis zum Tode und als die größte ihrer Art. Und als Massenphänomen kann allein der Tod auf dem Schlachtfeld dem Einzelnen Eindruck geben, er sterbe für etwas. Man könnte einwenden, dass diese Art politischer Philosophie auf Beobachtungen beruht, die in genügender Entfernung vom Schlachtfeld gemacht worden sind. Man kann das aber auch, vor allem das, was er sagt, über die Außeralltäglichkeit der Kriegsbrüderlichkeit, des Kriegstodes, welche er mit dem heiligen Charisma und der Gottesgemeinschaft teilt und die Konkurrenz zur Religion steigert, dass man das in dem Lichte dessen lesen kann, was die totalitären Systeme wenige Jahre später ins Werk setzen. Wenn man wie Wilhelm Hennes als zentrale Frage und größte Sorge Webers die Frage nach der Qualität des Menschen definiert, dann liegt es nahe zu fragen, wie denn Weber die Auswirkungen des Krieges, der jahrelangen Gewalt und des Abschlachtens von Hunderttausenden für Ministerexzidenzen auf die Menschen beurteilt habe. Erstaunlich wenig findet sich in den Schriften und Briefen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, um die sich Weber in der zweiten Kriegshälfte immer mehr sorgt. Das sind die Soldaten. Er spricht von Kriegern zumeist, die von der Front in die Heimat zurückkehren werden. Doch geht es Weber nicht um ihre Qualität als Menschen, sondern um ihren Bürgerstatus, um das gleiche Wahlrecht und damit um die Vollendung der inneren Nationsbildung. Aber ganz abwesend ist die Frage der Qualität der Menschen nicht. In einem Brief vom November 1915 an seine Frau fragt er, was soll mit dieser Jugend werden, wenn sie aus dem Krieg zurückkommt? Und er antwortet, ich denke etwas Gutes. Und im April des gleichen Jahres an seine Mutter hatte er geschrieben, die Probe darauf, ob wir ein großes Kulturvolk sind, haben wir abgelegt. Menschen, die inmitten einer raffinierten Kultur leben, die dann trotzdem draußen dem Grausen des Krieges gewachsen sind und die dann trotzdem so zurückkommen, so grundanständig wie die große Mehrzahl unserer Leute, das ist echtes Menschentum. Er konnte sich jedoch nicht verkneifen, hinzuzufügen, dass dies, also dem Grausen des Krieges gewachsen zu sein, für einen Senegal-Neger, also unsere Kolonialtruppen, keine Leistung sei. Das ist recht weit entfernt von Webers Wissenschaft von Menschen, wie Hennes sie darstellt. Im Krieg, und nicht nur hier, gilt Webers Sorge weniger dem Menschentum als der Nation, deren tragende Schichten nicht die gewünschte Qualität haben, sondern sich zusammensetzen aus Bürgerpack, aus politischen Narren, echt satten Parvenus, Pfründenanwärtern, dilettierenden gekrönten Fatzkes, Schmarotzern, Tagediebe, Kaffeehausintellektuellen, kurzsichtigen Ordnungsphilistern, Literaten mit Phrasendreschmaschinen, anstellungshungrigen, beförderungshungrigen, gehaltshungrigen Sprösslingen deutscher Examensfabriken, lackierten Plebejern, satisfaktionsfähigen Prüfungsmenschen, Diplommenschen und so weiter und so weiter. Das ist es, was er an anderer Stelle als das Erbe Bismarcks bezeichnet, eine Nation ohne alle und jede politische Erziehung. Aus makrosoziologischer Sicht bedeutete für Weber, ich zitiere, der jetzige Weltkrieg vor allem den Siegeszug dieser Lebensform, das heißt der rationalen, arbeitsteiligen, fachmäßigen, bürokratischen Organisation aller menschlichen Herrschaftsverbände von der Fabrik bis zum Heer und zum Staat über die ganze Welt. Und er fügt hinzu, er war ohnehin im Gange. Der Nationalökonom und Soziologe analysierte zugleich die voraussichtlich zu befürchteten konkreten sozialökonomischen Folgen des Krieges für die deutsche Gesellschaft. Die Festigung der Vormachtstellung der Agrarier und anderer Kriegsgewinnler, die Deklassierung der Soldaten und der Arbeitsarmee, welche den Kriegern draußen den Kampf ermöglicht. Diese sozialen, politischen, ökonomischen Folgen waren für Weber neben der Kriegswirtschaft das eigentliche soziologische Thema. Zum Schluss einige kurze Bemerkungen zu Webers Rezeption oder besser Perzeption der Welt in den Kriegsjahren. Deutschland ist umlauert von Todfeinden. Das ist die Grundüberzeugung und die politische Weltsicht, die Weber mit großen Teilen der politischen Öffentlichkeit teilt. Man kann da viele Stimmen zitieren aus den Jahren vor dem Krieg und im Krieg. Dieses bekannte Einkreisungssyndrom verbindet sich bei Weber mit einer rational-irrationalen Einteilung der Welt in große und kleine Nationen. Die Geopolitik wird hier zur Schicksalsmacht erhoben. Ein Volk von 70 Millionen ist vor der Geschichte dafür verantwortlich, dass es für seine Nachfahren die Ehre wahrt, politische Knechtung und Vasallentum abschüttelt. Diese Verantwortung unterscheidet Deutschland von kleineren Völkern, für die es, wie Weber sagt, die Waffen mitträgt. Aber wenn die Holländer, Dänen und so weiter von unserem Militarismus reden, so sagen wir, wir tragen den Panzer für euch mit. Und diese Verantwortlichkeit unterscheidet Deutschland, so der selbsternannte Amerika-Spezialist Weber, auch von den Vereinigten Staaten. Sie kennen gar nicht, was es heißt, von Todfeinden auf allen Seiten umlauert zu sein. In seiner Rede Politik im Beruf nimmt er diese Idee wieder auf, spricht aber diesmal von dem Glück der kleinen Völker, die nicht die Last dieser Verantwortung zu tragen brauchen. Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein. Ganz analog heißt es nun von Deutschland, dass es, nachdem es nun einmal ein Macht- und Nationalstaat sei, vom Schicksal dazu verurteilt sei, ein Heerlager zu sein. Die Anforderungen, welche an ein machtstaatlich organisiertes Volk ergehen, sind unentrinnbar. Unsere eigenen Nachfahren würden uns verantwortlich machen, wenn Kampflust die Welt macht und das heißt letztlich die Verfügung über die Eigenart der Kultur der Zukunft zwischen den Reglements russischer Beamten einerseits und den Konventionen der angelsächsischen Society andererseits vielleicht mit einem Einschlag lateinischer Raison aufgeteilt würde. Weil Deutschland ein Machtstaat sei, deshalb sei es eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit vor der Geschichte, sich der Überschwemmung der ganzen Welt durch jene beiden Mächte entgegenzuwerfen. Lehnten wir diese Pflicht ab, dann wäre das Deutsche Reich ein kostspieliger, eitler Luxus kulturschädlicher Art, den wir uns nicht hätten leisten sollen und den man so schnell wie möglich zugunsten einer Verschweizerung unseres Staatswesens beseitigen sollte. Tragik der historischen Pflichten. Vom Schicksal verhängte geschichtliche Pflichten des Volkes. Alles, was an den Gütern des Machtstaates teilnehme, sei verstrickt in die Gesetzlichkeit des Machtpragma. Schicksal ist ein mehrere hundert Male vorkommender Begriff in Webers Werk. Und er schreibt noch 1918, kurz vor Kriegsende, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, das ist wahr. Ein verlorener Krieg ist kein Gottesgericht. Allerdings das Schicksal wurde herausgefordert und es hat sich gerecht. Aber das ist alles. Politische Gemeinschaften haben eine Struktur und ein Schicksal. Und die Beziehungen politischer Gemeinschaften untereinander werden auch durch ein Reich der Ehre ständischer Ordnung vergleichbar strukturiert. Diese wissenschaftliche Erkenntnis aus seiner historischen Soziologie entspricht Webers politischer Haltung bei Kriegsende und auch seiner Haltung in der Delegation, wo er betraut war mit der Redaktion der Schuldnote. Er schreibt, statt nach alter Weiberart nach einem Krieg, nach dem Schuldigen zu suchen, wo doch die Struktur der Gesellschaft den Krieg erzeugte, wird jede männliche und herbe Haltung dem Feinde sagen, wir verloren den Krieg, ihr habt ihn gewonnen. Das ist nun erledigt. Nun lasst uns darüber reden, welche Konsequenzen zu ziehen und entsprechend den sachlichen Interessen, die im Spiel waren. Und die Hauptsache, angesichts der verantwortenden Zukunft, die vor allem den Sieger belastet. Alles andere ist würdelos und rächt sich. Verletzung ihrer Interessen verzeiht eine Nation, nicht aber Verletzung ihrer Ehre. Es ist merkwürdig, wie wenig Weber seine Einsichten in, wie wir heute sagen würden, Fragen der nationalen Identität und der Symbolik auf die Außenwelt anwandte. Die elsässische Frage reduziert er auf ein rein ökonomisches Problem, das durch den Anschluss an einen finanzstarken Staat wie Preußen hätte geregelt werden können. Der Einsatz von Kolonialtruppen in der Epoche des Kolonialismus und Imperialismus ist ihm ein Verstoß gegen die Standesehre der europäischen Staaten. Er schreibt, die feindlichen Heere setzen sich zunehmend aus Barbaren zusammen. An der Westgrenze steht heute ein Auswurf afrikanischer und asiatischer Wilder und alles Räuber und lumpengesindelte Erde mit unter den Waffen. Solchen Gegnern konnte man natürlich nicht auf dem Feld der Ehre begegnen. Webers verächtliche Bemerkung über die alten Weiber ist ein Indiz unter vielen für die ambivalente und paradoxe Sicht des Soziologen Weber auf den Krieg. Erstaunliche Blindheit verbindet sich mit einer bewundernswerten Klarheit. Blindheit oder besser gesagt Verwurzelung in einer vergangenen Zeit. Wenn er der Realität zuwider argumentiert, als handle es sich noch in der Endphase des Krieges um eine Auseinandersetzung auf dem Feld der Ehre. Klarsicht, wenn er prognostiziert, der Frieden wird diskreditiert sein, nicht der Krieg. Und ich schließe, um es kurz zu machen, mit einem Zitat und füge nur einen Satz hinzu. Wollten wir diesen Krieg nicht riskieren, nun, dann hätten wir die Reichsgründung ja unterlassen und als ein Volk von Kleinstaaten weiter existieren können. Freilich. So wenig uns der französische Besitz des Elsass Ruhe vor den Franzosen, so wenig hätte uns das Ruhe vor dem Krieg als solchem gebracht. Den Krieg hätten wir auch dann gehabt. Die einen hätten als Rheinbundstaaten für französische, die anderen als russische Satrapie für russische Interessen fechten oder dafür wie früher stets den Kriegsschauplatz abgeben dürfen. Und dann kommt der Satz, nur die Weihe eines deutschen Krieges, die hätten wir dann nicht kennengelernt. Man sieht hier Max Weber in der Welt. Ich würde sagen, Max Weber lebt zumindest in zwei Welten, wenn nicht in mehreren Welten. Vielen Dank.
Damit geht der Hörsaal für heute wieder einmal zu Ende. Zuletzt trug Professor Hinnerk Bruns aus Paris vor. Seine Ausarbeitung bezog sich auf Der Soziologe und der Krieg. Dabei ging es, wie in unseren Sendungen zuvor, um Max Weber.
D-Radio Wissen. Hörsaal.